Kann man mich denn hören? Ja. Ja, Zion, Schönheit, Vollendung. Predigttext ist heute aus dem 1. Petrus. Ist nicht vorgeschlagen von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland. Ich habe mir sagen lassen, ich sollte mir lieber vom Heiligen Geist sagen lassen, worüber ich predige, und nicht von irgendeiner Kirche. Also mache ich das nicht mehr. Das war ein Spaß. Ist ja immer so, ne? Es ist ja immer so, dass jede Schrift, ne? Ich habe einen Bibelvers auf der Bibelschule behalten. Ich kriege den nicht mehr ganz zusammen. Schon so lange her. Und ich weiß auch nicht mehr, wo er steht. Irgendwo Timotheus oder sowas. Alle Schrift eingegeben von Gott ist nützlich zur Lehre, zur Überführung von Schuld und Auferbauung irgendwie. Alle Schrift von Gott eingegeben. Was ist das? Hier, ne? Alles das, was ich mir heute ausgedruckt habe, aus der Bibel. Das ist von Gott eingegebene Schrift, das glauben wir. Sonst wollten wir nicht hier sein, wenn wir glauben würden, dass die Bibel eine Sammlung netter Erzählungen ist, die zufällig zustande gekommen ist. Das ist sie nicht. Die Bibel ist unter Eingebungen Gottes, unter der Inspirierung, unter dem direkten Einfluss, dem intensiven Mitwirken des Heiligen Geistes. Ich sage mal mitwirken, weil wir wissen, dass auch die Schreiber der Bibel mitgewirkt haben. Richtig, was ich sage? Die waren ja nicht wie beim Satanismus, kennt ihr? Da gibt es Leute, die schreiben immer so, schon mal gehört? Satanisten, so, da gibt es das so ein, die schreiben irgendwelche Sachen unter wie ein Medium, ne? Also die haben irgendeinen Geist, lässt sie was aufschreiben. So war das nicht bei denen. Das merkt man auch, ne? An der Bibel. Man merkt, dass Menschen sie geschrieben haben und man merkt, dass Gott sie so, wie sie es gewollt hat, ne? Dass er sie selbst gebildet hat. Über die Leute, über die Menschen, die geschrieben haben, dass er ihnen den richtigen Blick, die richtigen Ideen gegeben hat, der Heilige Geist. Und entsprechend wirkt diese Schrift auch auf uns. Also eigentlich ist es egal, über welchen Text man predigt, aber heute habe ich dann gedacht, es dürfte mal was zur Gemeinde sein. Und deswegen, was irgendeinen Bezug zur Gemeinde jedenfalls hat und nicht nur so ganz allgemein. Und da lese ich jetzt mal aus 1. Petrus 1, Abvers 13. Schreibt der Petrus den Leuten, also in der Gemeinde, wie sie sich untereinander verhalten sollen oder wie sie überhaupt leben sollen. Ne? Erstmal kommt die Vorgeschichte, da heißt er, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird, die Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft, also hier auf dieser Erde, in Furcht bzw. Ehrfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, also Jesus, ne? Aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Na, geht's noch? Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie das des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort Gottes, das euch als Evangelium verkündigt worden ist.
also dieses Wort, das in Ewigkeit bleibt. Dieses Evangelium bleibt in Ewigkeit, diese Botschaft von Jesus. Und jetzt sagt er Folgendes: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott, hochwillkommen durch Jesus Christus, hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. So, irgendwas behalten können, war ein bisschen lang, ne? Habe ich vorgelesen, damit ich den Text auch vorgelesen habe. Ich will nämlich einige Punkte daraus kurz, nur ein paar, die wichtig sind oder die für mir heute Morgen wichtig sind, die möchte ich kurz benennen, deswegen habe ich es mal ganz vorgelesen. Und zwar, im ersten Teil spricht Petrus ja so ein bisschen davon, wie man sich so verhalten soll. Und was uns auffällt, wenn wir den Text lesen, ist, dass er ja ganz viel erklärt und erzählt, so drumherum, ne? Was, wo wir denken, das wussten wir doch schon, das ist irgendwie schon klar. Also lange, viele Sätze, aber er will den Leuten etwas sagen. Und was er ihnen sagen will, sind nicht diese erklärenden Sätze, sondern im Grunde gibt er Handlungsanweisungen. Ist euch das aufgefallen? Redet, schreibt ganz viel und dann zack, kommt eine Handlungsanweisung. Dann schreibt er wieder und kommt wieder eine Handlungsanweisung. Und das ist doch auch wichtig für uns, ne? Dass wir nicht nur einen langen Text gehört haben, der auch manches erklärt, sondern dass es auch idealerweise uns auch gesagt wird, was wir denn tun können, ne? Oder tun sollen, wie machen wir es denn richtig? So, als Christen, als Gemeinde. Und da sagt er ein paar Sachen. Da sagt er in Vers 13, deshalb, warum auch immer, vorher gab es ja noch eine Vorrede, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, und dann sagt er, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. So, könnte man überlesen, ne? Er sagt uns etwas, was wir tun sollen. Wir sitzen hier heute Morgen, sind wir Leute, die völlig auf die Gnade hoffen? Für unser Leben, für all die ungelösten Probleme. Wisst ihr? Nicht nur, dass wir irgendwie sagen, ja, wird schon gehen, wir werden schon irgendwie durchkommen oder vielleicht wird es auch alles gut am Ende. Hier redet Petrus davon, dass wir völlig, ne? Kennt ihr das Wort völlig begeistert? Der war völlig begeistert, der Typ, von irgendwas. Völlig begeistert. Und so meinte der Petrus das. Er sagt, seid nüchtern, ja, also vernünftig, wach, ne? Klar bei Verstand, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Für viele Leute wäre das schon verrückt zu sagen, ein nüchterner Mensch, ne? Ein Mensch, der nüchtern ist, jetzt mal nicht mit Alkohol, sondern ein nüchterner Typ, der ist normalerweise jetzt nicht so, würde nicht auf irgendwas Unsichtbares hoffen, was er noch gar nicht sieht, ne? Was noch gar nicht da ist, ne? Der würde sagen, na, warten wir mal erstmal ab, ne? Wenn das dann soweit ist, dann ist immer noch früh genug. Ne? Ich glaube, spring nicht gleich auf jeden Zug. So nüchtern ist, man hält sich zurück eigentlich eher. Aber hier werden wir aufgefordert, nicht nüchtern zu sein und etwas völlig zu tun, nämlich zu hoffen. Hast du schon mal gehofft? Haben wir auf Jesus gehofft? Hast du schon mal gehofft, dass du durchkommst? Hast du schon mal gehofft, eine Prüfung zu bestehen? Wenn es so ein paar Tage dauert, dann bis endlich das Ergebnis da ist oder bis du diese Arbeit endlich geschrieben hast. Also dieses Hoffen ist was im Grunde etwas, was einen ganzheitlich erfasst. Kennt ihr das? Ne? Ich bin mal in Bremen, Bremer Kreuz, da wo die Autobahn sich teilt nach Hannover. Also die A1 geht weiter und dann kannst du rechts nach Hannover abfahren. Ich kam aus einer anderen Richtung und bin so im Stau, schalte meinen alten Bulli von 1998, schon ein paar Jahre her, ne? Der war ja auch schon uralt, schalte und plötzlich stelle ich fest, du kannst nicht mehr schalten. Auf der Autobahn, ne? Kennt ihr so?
der Hebel lässt sich nicht mehr schalten. Ich dachte, okay, Getriebe im Eimer, irgendwie Katastrophe, lässt sich jedenfalls nicht mehr schalten. Aber in dem Moment, wo ich das feststellte, hatte ich irgendwie den vierten Gang drin. Ne? So, und der Stau war gerade aufgelöst. Und dann habe ich die ganze Zeit gehofft, ne? Wisst ihr? Die ganze Zeit gehofft, dass ich damit nach Hause komme. Das war nicht so, ich hoffe mal, dass ich nach Hause komme, sondern das hat mich ganz erfasst. Könnt ihr das? Ganz erfasst. Ankommen. So. Und wenn der Paulus davon redet, dass wir völlig hoffen sollen, dann meint er das. Dann meint er, dass wir völlig hoffen sollen auf die Gnade, also auf alles das, was uns in Christus gegeben ist. So. Also wir sollen völlig hoffen, sagt er. Und dann sagt er, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, da wussten wir schon, ne? Anständig bleiben und so, nicht rauchen und auch sonst nichts. Ne? Wisst ihr, was man sonst auch alle so für Ideen haben könnte, stundenlang Fernsehen gucken, so viel Kuchen essen. Ne? Wisst ihr? Also, du, das nicht, das wissen wir ja schon, er sagt das auch nur nochmal, ne? Er sagt das nur nochmal, weil er nicht die Sachen so einfach runterrattern will. Er sagt ja also jetzt wieder, was wir nicht sollen, ne? Dass wir irgendwie uns nicht so wie früher verhalten sollen, weil wir da nichts wussten. Er sagt dann in Vers 15, sondern wie der, nämlich Jesus, welcher euch berufen hat am Rande, Jesus hat dich berufen, ein Kind Gottes zu sein und auch so zu leben. Der, welcher euch berufen hat, wenn der heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Also das Zweite, was er den Leuten um die Ohren haut, ist, erstmal, sie sollen gefälligst völlig hoffen und nicht nur so ein bisschen. Hofft mal richtig auf das. Und dann sagt er, und dann seid noch heilig. Und zwar wie heilig? So heilig wie der euch berufen hat. Was heißt das denn? Heilig. Was ist an Jesus besonders? Was macht ihn heilig? Was macht Gottes Heiligkeit aus? Dass er unberührt ist, also unbesudelt von all dem, was uns das Leben schwer macht. Ne? Wisst ihr? Unsere eigenen Fehler, unsere größten Feinde, mein größter Feind. Wer ist das? Ich bin das. Ne? Wir stehen uns selbst im Wege mit unserer Schuld, mit unseren eigenen Eigentümlichkeiten. Bist du schon mal unangenehm aufgefallen? Könnt ihr euch vorstellen, dass ich schon unangenehm aufgefallen bin? Das geht leichter von den Lippen. Das kommt gleich mit der üblen Nachrede. Kommt gleich noch, ne? So, man meint es gut und fällt unangenehm auf, weil man so ist, wie man ist. Man erfasst das Gegenüber nicht vollkommen. Sagst du zu einem, schön, dass du mal wieder da bist. Kenne ich ja hier als Pastor. Schön, dass du mal wieder da bist, dass wir uns sehen. Kommt anschließend der Brief. Der Pastor hat mich gekränkt und beleidigt, weil er gesagt hat, ich komme nicht oft genug in Gottesdienst. Wisst ihr, was ich meine? Na, du, bitte? Ja, und da kannst du kannst immer nur, du wirst, wir werden also immer wieder irgendwo daneben liegen, aber wir sind aufgefordert, uns an Gott zu orientieren, und Heiligkeit, ein heiliger Wandel heißt, ich sag mal, zu versuchen, in der Gegenwart Gottes tatsächlich uns so zu verhalten, wie Jesus sich verhalten hat. Ne? Das hilft dir immer. Würde Jesus jetzt irgendeinen blöden Spruch raushauen, Ulrich, wird er das tun? Nein, Ulrich kriegt das fertig, ne? Muss unbedingt sein manchmal, dass man noch eine blöde Bemerkung macht. Ich bin so, an ihr ja nicht, aber ich brauche das. Und dann stelle ich anschließend fest, das hättest du dir wirklich sparen können. Auch andere Dinge, dass man sich in das Leben von Menschen einmischt, ungefragt. Ne? So, du gibst irgendjemandem einen Rat, der hat dich gar nicht gefragt. Ne? Oder meinst, oder du, manche Leute machen noch ganz andere Sachen, die planen, dass gerade gestern von jemandem gehört wird, die Person hat von der Chefin geredet. Und diese Chefin meint das total gut mit den Leuten. Ne? Es gibt denen zum Beispiel immer die Brückentage als zusätzlichen Urlaub. Ne? Würdest dich freuen, wenn du so einen Chef hättest? Die Brückentage zwischen Himmelfahrt und zwischen jetzt demnächst, kriegen sie geschenkt. Ne? Warum macht die Chefin das? Weil sie so ein guter Mensch ist? Ja, die denkt sicherlich, dass sie ein guter Mensch ist, und sie denkt sicherlich, dass sie das macht, um den Leuten was Gutes zu tun. Aber sie ist sauer, ich kenne das, ne? Dann ist man sauer, wenn der andere das nicht gar nicht zur Kenntnis nimmt, ne? Und dich bei nächster Gelegenheit auf die restlichen Urlaubstage verklagt, ne? Weil noch einer, wisst ihr, was ich meine? Das ist das Leben, ne? Aber diese Frau müsste, oder Ulrich auch, man müsste vielleicht lernen, sich aus manchen Sachen einfach rauszuhalten, ne? Gott kann das. Jesus hat das gemacht.
Der hat gesagt, da lag da ein Lama seit 30 Jahren an dem Teich. Seit 30 Jahren liegt er da, da kommt Jesus und stellt das. Da hätte ich gesagt, das ist eine blöde Frage. Da sagt er, was willst du denn bitte schön, dass ich dir tun? Was hättest du denn gern? Was soll ich tun? Die richtige, normale Antwort, also 99% der Leute hätten gesagt, hau ab, ne? Lass mich bloß, willst du mich verarschen? Hätte man normalerweise, ich liege hier seit 30 Jahren, der blöde Teich, ne? Wenn der sich bewegt, das schaffe ich nie. Ihr kennt die Geschichte, ne? Komm da nie rein, das ist immer ein anderer schneller. Bin nie der Erste, so, und du fragst mich, was ich möchte? Ne? Ich möchte gesund werden. Aber das ist gar nicht selbstverständlich, dass jemand gesund werden möchte. Denken wir, ne? Wir denken, die Leute möchten gesund. Ulrich denkt immer, alle möchten alles wissen über das Sozialrecht und möchten gerne wissen, was ihre Rechte sind und was ihnen zusteht. Das wollen die vielleicht gar nicht. Vielleicht wollen die lieber mit Abschlägen in Rente gehen, wisst ihr? Möchten nicht von mir erklärt kriegen, wie lange, guck mal, du müsstest noch das und das machen, ein Jahr lang und so, und dann kannst du besser dann in Rente gehen. Wollen die gar nicht wissen, bis auf so ein paar, ne? Die interessiert das dann doch, wenn man ihnen, und da musst du manchmal auch sagen, wenn es um viel Geld geht oder so, dann sage ich schon mal, ist dir das klar, ne? So, weißt du? Aber viele Dinge, die müssen, gehen mich doch gar nichts an. So, auch aus dem Leben anderer Leute oder wie sie die Haare tragen, ob sie, was auch immer. Früher war das noch doller. Da wurde einem ja auch vom Pastor gesagt, was man anziehen soll, wenn man zum Gottesdienst kommt. Kennt ihr nicht mehr, ne? Das waren schöne Zeiten, da hatte man noch was zu sagen. Wenn du sonst nichts zu sagen hattest, hattest du immer noch was zu sagen. So, seid heilig, ist das Zweite. Das Erste war, hofft völlig auf die Gnade, und dann seid heilig, so wie Jesus heilig ist. Also haltet euch sauber, ne? Haltet euch zurück, mischt euch nicht in irgendwelche Sachen ein, die euch nicht gut tun und anderen nicht gut tun. Ne? Bleibt zurückhaltend in positiver Weise. So wie Gott auch in positiver Weise zurückhaltend ist. Er wartet darauf, eingeladen zu werden, ne, von den Leuten, um seine Meinung gefragt zu werden. Was hältst du denn davon? Er sagt dir, Gott hat gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, das ist ein anderes Thema, das will ich jetzt nicht ansprechen, was heißt das, dass wir nach unseren Werken gerichtet werden? Sicherlich heißt das nicht, dass die Frage, ob wir in den Himmel kommen oder nicht, sondern da geht es um was anderes. Aber er sagt hier, wenn das doch so ist, dass wir vor Gott erscheinen müssen, ne? Und dass wir diesen Gott anrufen für unser Leben, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, besser gesagt Ehrfurcht, ist die bessere Übersetzung. Die Fremdlingschaft ist hier, ne? Früher ist mir das leichter gefallen zu verstehen, dass für mich als Christ das Leben auf dieser Welt eine Zeit der Fremdlingschaft ist. Hast du das schon mal so erlebt, dass du hier ein Fremdling bist auf dieser Welt? Ja? Gut. Ja, es war aber bei mir präsenter früher so irgendwie. Ne? Man ist doch, also ich bin ganz gut angekommen. Je älter ich werde, desto besser komme ich an in dieser Welt. Ne? Wisst ihr? Geht euch das nicht so, dass ihr gerne, wenn ich durch den Wald laufe mit dem Hund, dann denke ich, wie schön, ne? Früher habe ich das gar nicht wahrgenommen. Da habe ich mal erzählt, dass ich mal 5 Jahre nicht auf dem Rasen gesessen habe. Da habt ihr schon mal gehört, ne? Da war ich da 5 Jahre, aber irgendwann gehe ich am Dümmer spazieren, da setzen wir uns aufs Gras, da wird mir bewusst, du hast seit 5 Jahren nicht auf dem Gras gesessen, weil du nur gearbeitet hast. Ne? Was für ein Quatsch. So. Also, Fremdlingschaft, damit ist eben gemeint, dass wir mit dem, was wir wissen und glauben, was uns ausmacht als Christen, dass das in dieser Welt, das ist ja für diese Welt auch fremd. Ne? Wir kennen den Text, wo es heißt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Das Wort vom Kreuz Christi und die Bedeutung dieses Kreuzestodes ist eine Torheit, ist verrückt für Leute oder dummes Zeug für Leute, die verloren gehen. Denen aber, die gerettet werden, für die ist es eine Gotteskraft, heißt es. Richtig? So ungefähr. So, also Fremdlingschaft, da sollen wir die Zeit entsprechend wandeln. In Ehrfurcht vor Gott und vor unserer hohen Berufung. So, jetzt lasse ich ein paar Texte aus, ein paar Verse, und in Vers 22 kommt jetzt wieder eine Handlungsanweisung zwischen diesen ganzen Sachen. Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. Also, Petrus geht davon aus, dass die und dass wir unsere Seelen durch die Wahrheit zu einer ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt haben. Liebe Geschwister, eine ungeheuchelte Bruderliebe. Da wir das getan haben, da ihr das getan habt, also gereinigt habt, euch, eure Seele, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Hier spricht viele von diesen Sachen, die in der Bibel geschrieben sind, sind ausdrücklich an die Gemeinde geschrieben und an die Gemeindemitglieder, also die Leute, Gemeindemitglieder im Sinne von da, wo die Christen zusammenkommen, da, wo sie hingehören, ne? Und sich treffen, da sollen sie diese Qualität haben, zuallererst mal für sich selber, ne? Natürlich sollen wir die Leute draußen lieben irgendwie, ne? Aber wir sollen in einer Qualität leben, dass wenn wir hierher kommen, wenn Ulrich hierher kommt, heute Morgen habe ich so darüber nachgedacht, gehst du heute genauso zur Gemeinde, wie du das früher getan hast, wisst ihr, oder gehst du heute anders hin? Und ich habe gesagt, ich will heute so in die Gemeinde gehen, wie ich das früher getan habe. Ich möchte in diese Gemeinde kommen und möchte wissen, hier sind Leute, die mich lieben, wisst ihr, die kennt mich alle, schon seit 150 Jahren, ne? Ja. Und ich möchte so gerne, wenn ich hierher komme, dass es ein Ort ist, an dem ich geliebt werde, ne? An dem ich willkommen bin, an dem man mich mag. Brauchst du das auch? Brauchst du das? Also ich suche in der Gemeinde einen Ort, wo Menschen sind, die mich trotz allem lieben. Ja. Na klar. Ja klar, natürlich. Ich möchte auch Menschen lieben. Und dazu gehört dann manchmal auch, dass man denen irgendwas erzählt, was sie gar nicht wissen wollen. Wisst ihr? Dass man sich nahe kommt und feststellt, Mann, er wieder mit seinem Dings oder sie wieder, ne? Das gehört dazu. Aber dass ich weiß, ich bin willkommen. Es ist schön, dass wir hier sind. Ich habe letzten Sonntag, als hier Kaffee getrunken wurde und geredet wurde, waren mehrere kleine Gruppen so. Eine ganze Zeit lang. Und da habe ich gedacht, ey, das ist gefühlt für mich zum ersten Mal wieder so gewesen wie vor dem Krieg, hätte ich was gesagt. Es wirkte natürlich, ne, wisst ihr? So, und dann habe ich mich in der Woche so mehrmals gefragt, wie verrückt erscheint es mir, wie wir während der Corona-Zeit, ne? Wie verrückt das war. Mit Masken und allem nicht, dass ich das jetzt ab. Ich bin nach wie vor, gehe ich davon aus, dass manches Sinn gemacht hat von den Einschränkungen. Aber es ist uns doch völlig fremd so, ne? Und das, was wir jetzt hatten, es war für mich so, als wenn man so langsam erst jetzt aus dem Ding wieder rauskommt und beschäftigt sich so ganz locker miteinander. Jedenfalls so kam das für mich am letzten Sonntag nochmal rüber. Ich wünsche mir mehr dieses, was wir auch schon mal für selbstverständlich gehalten haben, ne? Inge, das Frühstück, was wir hatten, ne? Mittagessen, was da war. Was waren das für Zeiten? Das waren Begegnungen in Freundschaft und Liebe und war gut, ne? Und sowas, ne? Also, und das hat was mit, sowas aufrecht zu erhalten und zu haben in einer Gemeinde, hat mit anhaltender Liebe zu tun, aus reinem Herzen, nicht in Missgunst und in irgendeiner negativen Erwartung. Soweit. Wie spät ist das? Wie spät? Gut, ein ganz bisschen, dann kann ich den Abschluss, den ich machen wollte, schon noch machen. Nämlich im Kapitel 2, ich habe das alles schon vorgelesen erst, ich überspringe jetzt ein paar Verse. Die Überschrift ist Hohe Berufung der Erlösten, jedenfalls in der Elberfelder Bibel. Und dann sagt er nochmal etwas, eine Handlungsanweisung. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Also, er fordert uns auf, irgendwelche Sachen auch mal Dinge abzulegen, die brauchen wir uns ja gar nicht aufzählen. Wir wissen doch, jeder von uns weiß, was in der Familie, was in einer Gruppe wie hier, so, wir sind ja ein bisschen sowas wie eine Familie, weil wir schon so lange, ne, mit wem haben wir so viel Zeit verbracht, ne, über die Jahre. Und da ist es so, da muss man irgendwann auch mal was ablegen. Ne? Vielleicht ein paar alte Dinge ablegen. Er nennt hier Bosheit, ne? Er sagte uns, wir sollen Bosheit ablegen. Na wo? Hallo. So kleine Boshaftigkeiten, ne, am Rande. Du kannst das auch, ne? Ja, ich kann das auch. Kleine Gemeinheiten am Rande erhalten die Freundschaft, so, ne? Kommt ja, ist wie in der Familie, wie in der Ehe manchmal, dass man sich hackt oder so, ne? Dass man dann so was überflüssigerweise mal was raushaut, wo doch nichts besser davon wird, ne? So, und deswegen sagt er, lass mal Bosheit, leg die ab, die Bosheit. Das sind Handlungsanweisungen für funktionierende Gemeinschaft und Gemeinde. Leg Bosheit ab. In der Firma vielleicht auch gut, wenn die Leute sich an diese Regeln halten würden, nicht boshaft zu sein. Leg Bosheit und allen Trug und Heuchelei, ne? Also macht euch nichts vor gegenseitig. Und vor allen Dingen auch alles Üble nachreden, ne? So, dann kommt in Vers 2 noch eine Handlungsanweisung. Wir sollen stattdessen, wenn wir das abgelegt haben, was so zu unserem Alltag gehört, Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede ist ja in unserem Leben drin, ne? In unser aller Leben ist das drin. Wir sollen das ablegen, nicht nur damit wir was abgelegt haben, sondern wir sollen stattdessen etwas anderes tun. Und da sagt er, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wacht. Wachse zur Rettung. Also wir sollen begierig sein nach dem Wort Gottes, nach dem Guten von Jesus. So. Aber er sagt hier, und seid wie neugeborene Kinder begierig. Erst am Anfang haben wir gehört, hofft völlig. Ne? Begierig ist ein bisschen wie hofft völlig. Bist du schon mal begierig gewesen? Immer, wenn ich Ember füttere, ne? Die ist nicht gierig. Die weiß, jetzt gibt es gleich was. Ne? Aber die steht, die ist kriegt das auf diesem. Elisabeth hat mir das Ding damals geschenkt von ihrem Pudel für den Hund. Ne? Das hat Ember gut getan. Ich wäre da wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen in meinem wirren Kopf, dem Hund ein vernünftiges Ding zu kaufen, dass er beim Essen so steht. Ne? Ich hätte ihn wahrscheinlich von der Erde fressen. Also muss der große Hund ganz runter und immer, das ist nicht gut für den Rücken. Jetzt ist es schon 6. Der hätte vielleicht schon was. Also danke an Elisabeth. Ne? Und der steht jetzt da und ich gib ihm 5 bis 7, lasse ich so fallen von diesem Trockenfutter, dann schnappt er die. Ne? Schnapp ich so ganz, passt ganz genau auf, wenn ich immer nur so tue, ein bisschen zucke. Immer ganz da, blitzschnell. Und dann weiß er, wenn er 5 bis 7 hat er gekriegt, dann höre ich auf. Da habe ich ein bisschen Wasser da rein und dann kriegt er seine Morgennahrung, Menge, kriegt er dann in den Napf. Und dann stelle ich, während ich das tue, ne, wenn ich dann nochmal versuche, sie zu streicheln oder so, die Ember, ne, nichts. Die ist total fixiert, ist begierig darauf, dass jetzt das passiert, worauf sie wahrscheinlich schon seit morgens um 5 oder so gewartet hat. Ist begierig, nicht gierig, begierig. Jetzt ist es gleich so weit. Jetzt, da kommt was. Jetzt kommt gleich was. So, und begierig sei. Die hofft auch völlig darauf, dass es am nächsten Tag wieder genauso weitergeht, ne, dass Ulrich immer kommt und sie füttert. Ganz selbstverständlich. Und dann ist sie begierig, dieses zu erleben, diese Fütterung jetzt. Und das sollen wir auch. Wir sollen begierig sein auf das, was Jesus uns zugedacht hat, hier in der Gemeinde, in unserem persönlichen Leben. Darauf sollen wir begierig sein. Und dann sagt er in Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Haben wir das geschmeckt, dass Gott gütig ist? Er sagt ja, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass Gott gütig ist. Immer kommt auf den Blickwinkel an, Glas halb leer, halb voll, ne? Es gibt ein paar Sachen in meinem Leben, da würde ich sagen, das ist nicht von Gott in mein Leben gekommen, nehme ich mal an. Aber ich habe mit Gott, ich habe geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Vielfach. Und existenziell. Und schmecke das noch, erlebe das noch. Der Herr ist gütig. Und das habe ich geschmeckt. So, wenn ich das geschmeckt habe, dann sagt er, und wenn du das geschmeckt hast, dann sagt er dir, was jetzt dann kommen soll und passieren sollte. Nämlich in Vers 4, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Also hier ist die Rede von Jesus. Jesus ist ein lebendiger Stein, sagt er. Und dann kommt, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hoch willkommen. Durch Jesus Christus. Nur mal, da will ich gerade das Letzte eben kurz mal, damit ich das nicht vergesse, sagen, hast du das schon mal gelesen? Gott hoch willkommen. Ne? Wer ist Gott hoch willkommen? Ich. Ich bin Gott hoch willkommen. Ja, du auch, klar, ist deine Sache. Ich bin Gott hoch willkommen, das muss ich doch wissen. Ist ja schön, wenn ich weiß, Annemarie, alle sind Gott hoch willkommen. Wisst ihr, wie oft wir im Leben, du bist ja, oft sind wir nicht die Ersten, kennt ihr, ne? Bist du, wann ist man im Leben schon mal der Erste, ne? Wisst ihr? Da sind immer andere, die irgendwie die Ersten sind, ne? Oder die noch mehr kriegen oder irgendwie die, wo man denkt, Mann, ne? So, und immer andere die Ersten. Aber hier ist mir mal klar, ich bin der Erste, ne? Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, ich weiß, dass Jesus mich ganz besonders liebt, ne? Eine gesunde Grundhaltung. Ich glaube nicht, dass das Sünde ist. Gott kann jeden ganz besonders lieben, ne? Das ist jetzt dann schon wieder die Abschwächung, ne? Nein, Gott liebt mich ganz besonders. Sonst hätte es nicht bis heute gut gehen können. Gott liebt mich ganz besonders und hier wird gesagt, dass ich durch Jesus, ne, als Priester sogar, also als jemand, der in die Gegenwart Gottes treten darf, du auch. Durch Jesus bist du ein Gott hochwillkommener Priester. Im Grunde einer, der zu ihm kommen kann. Ne? Kennt ihr die alttestamentlichen Propheten, die dann von Gott was gehört haben? Wir sind mehr. Wir sind Priester, wir können zu Gott gehen und sagen, guck dir den Schlamassel an, den ich mitgebracht habe. Guck dir an, was bei mir in der Familie los ist. Guck dir an in der Nachbarschaft. Guck dir an, was in dieser Welt los ist. Gott, hier, da. Wisst ihr, das nennen wir Fürbitte und so weiter. Dass wir das, was wir uns bewegt, dass wir, ja, ich höre auf. Das, danke Lisa. Zwei Frauen zu Hause, die mir ständig sagen, was ich, hilfreich. Für einen alten weißen Mann, ne, ist das, da kannst du dankbar sein, wenn du das noch hast, dass da welche sind, die das noch gut mit dir meinen, die nicht sagen, das kann weg. Ne? Ja, ich weiß. Das heißt wahrscheinlich 3+. Also, wir sind Gott hoch willkommen durch Jesus Christus und wir sollen etwas tun. Das ist die letzte Aufforderung. Wir sollen uns als lebendige Steine aufbauen lassen. So, und da ist ein Trick dabei. Wenn ich sage, Gott baut seine, Jesus baut seine Gemeinde, ne? Halleluja, das hat er immer getan. Aber wisst ihr, wie er das gemacht hat? Wisst ihr, wie er das gemacht hat? Meistens, wo ist er denn meistens zugange? Sitzen zur Rechten Gottes, ne? Glauben wir das oder streichen wir das aus dem Glaubensbekenntnis? Also Jesus sitzt zur Rechten Gottes und baut seine Gemeinde. Das macht er durch den Heiligen Geist. Ne? Und dieser Heilige Geist, was macht er? Wie manchmal in pfingstlich-charismatischen Versammlungen löst der Heilige Geist aus, dass Leute emotional sehr stark bewegt werden. Das finde ich gut. Ne? Ich werde auch emotional gerne stark bewegt. Manchmal löst er aus, ich habe das früher schon mal gehört, dass sogar ein Rauschen, obwohl die Anlage ausgeschaltet ist, hört man ein Rauschen im Raum. Kommen die Leute nach Hause und sagen, da in der Missionsgemeinde hat der Geist Gottes gewirkt. Es hat gerauscht. Das meine ich gar nicht abwertend. Es ist ja wunderschön, wenn wir mal was erleben, was uns so ein bisschen abenteuerlich und gut tut. Aber wie hat Jesus die Gemeinde gebaut? Wie hat der Geist Gottes das gemacht? Durch lebendige Steine. Stell dir einfach vor, du hast hier einen Stapel Steine hier, ne? Und die fangen an, sich von selber an bestimmte Plätze zu bewegen, ne? Habt ihr mal gesehen, wie ein Haus gemauert wird? Früher wurden Häuser gemauert. Ne? Ist nicht mehr lange so, aber noch kannst du es angucken. Dann setzen die sich selber zusammen. Wenn sie die Tür vergessen haben, muss man da nochmal, muss einer nochmal wieder. Aber die tun das, was sie, weil sie gehen selber als lebendige Steine an den Platz in diesem Haus Gottes, ne? An dem Haus, was Jesus baut, dieser Gemeinde. Da gehen sie an, als lebendige Steine, bewegen sie sich selbstständig dorthin. Lebendige Steine brauchst du nicht tragen. Die werden bewegt vom Geist Gottes und tun das selber. Und dazu fordert Petrus uns hier auf. Lass dich aufbauen. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Das geschieht dadurch, dass ich auf den Geist Gottes höre, dass ich auf Jesus höre, ganz allgemein. Was wird hier eigentlich gebaut? Und dass ich mich dann frage, wo kann ich denn da eine Lücke füllen oder wo könnte ich hingehören? In meiner Art Einzigartigkeit. Amen.